Was wir als Gemeinde gemacht haben in letzter Zeit ist, wir behandeln das Thema oder Themen Versuchung und wie geht man damit um. Wir haben die drei Versuchungen des Herrn Jesu angeschaut und wie er eigentlich versucht wurde und jedes Mal die Sünde, den Teufel überwunden hat, jedes Mal mit dem Wort Gottes und mit der Kraft des Heiligen Geistes gewonnen hat sozusagen, gesiegt hat, treu war, seinem Vater treu geblieben ist, nicht zum Zweifeln gebracht wurde und auch nicht zum Ungehorsam. Und dann haben wir aber die Frage gestellt, was war dahinter? Weil Bibelzitieren an sich wird nicht genug sein. Wie oft hast du das Problem gehabt, dass du eine Versuchung hattest und du hast sogar eine Bibelstelle gedacht und trotzdem hast du eigentlich gesündigt? Und die Antwort darauf ist, die Bibelverse, die wir kennen, die Wahrheit, die wir kennen, wird dann nur effektiv in unserem Herzen, wenn unser Herz, wenn unsere Beziehung mit dem Herrn innig ist und stark. Das heißt, wir kennen unseren Gott. Wir kennen Gott wirklich. Und wir wissen, dass er gut ist, gerecht und treu. Dass er nie Fehler macht, dass er nie was Böses in unserem Leben zulässt. Alle diese Dinge. Wir kennen Gott innig und persönlich. Zweitens, nicht nur eine innige Beziehung, aber auch unser Gebetsleben ist echt. Das heißt, wenn wir die Versuchung begegnen, wir haben schon Vorarbeit geleistet. Wir kennen Gott und wir haben schon mit ihm gesprochen. Wir haben ihm schon gelobt, gedankt, gepriesen. Wir haben schon unsere Schwächen, unsere Probleme ihm gesagt, ganz offen und ehrlich. Wir haben auf seine Hilfe plädiert und gebeten. Und dann kommt die Versuchung, wir sind schon vorbereitet. Ein inniges und tiefes Gebetsleben. Aber dann drittens, eine völlige gottehrende Hingabe. Das heißt, wir sind seine Knechte, nicht Gott ist unser Knecht. Herr, was willst du? Und unser Herr Jesus hat immer wieder gesagt, dass sein Wille es war, den Willen seines Vaters zu tun und nicht umgekehrt. Und immer wieder haben wir das Problem, dass wir sagen, oh Herr, ich bete, bitte hilf mir und ja, dein Wort sagt, aber jetzt machst du, was ich will. Aber dann werden wir immer wieder versagen, weil was du und ich wollen, was unser Fleisch will, ist nicht, was Gott will. Und sobald wir unser Wollen umstellen und sagen, Gott, was ich will, ist, was du willst. Das ist eine Herzenssituation. Sobald diese Umstellung gründlich in uns vorgekommen ist, wir haben uns dadurch wirklich dem Herrn völlig hingegeben. Dann sind wir auch gut vorbereitet auf die Versuchungen, die uns begegnen. Weil unser Herz nicht dann gleich sagt, nein, das will ich nicht. Oder nein, wie kann jemand mich so schlecht behandeln? Du, die Antwort ist, Herr, ich bin dein Knecht. Also, was in meinem Leben passiert und vorkommt, du bist der, der treu ist. Ich werde damit umgehen, wie du das willst. So, das ist, was wir bis jetzt grundsätzlich betrachtet haben. Es war und ist ein Versuch, dass wir als Gemeinde gestärkt werden, ermutigt werden und wissen, wir können Versuchung widerstehen. Wir müssen nicht die Versuchung eingehen. Wir müssen nicht sündigen. Gott hat uns durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort und durch seine Treue alles gegeben, was wir brauchen, um standhaft zu sein in dem bösen Tag. Jetzt wollen wir aber ganz konkrete Dinge ansprechen, weil das klingt so toll und jeder geht nach Hause und sagt, ja, ich muss nicht sündigen. Ja, ich darf eigentlich wirklich im Herrn stark sein. Und oh, das ist ja so cool. Und dann kommt Montag. Und vielleicht geht es dir, wie es mir gegangen ist vor mehreren Jahren. Dieses Beispiel habe ich, glaube ich, wahrscheinlich zu oft verwendet, aber ich werde es nochmal verwenden, weil es etwas für mich so klar und deutlich war. Und zwar, ich bin früher, als ich an der Uni war und gearbeitet habe und mein Studium fortgesetzt habe, durfte ich in den Studentenheime arbeiten. 2 Jahre lang durfte ich Studentenseelsorger sein für die Erstjahresstudenten, die Freshmen, die sogenannten Erstjahrstudenten. Und nach 2 Jahren dann wurde mir versprochen, dass ich dann, Entschuldigung, nicht nach 2 Jahren, das war nach 3 Jahren, So, dann 2 Jahre war ich Seelsorger, dann 1 Jahr war ich Studentenheimleiter und das war aber auch als geringfügig sozusagen oder nicht vollzeitig. Und die haben mir versprochen, christliche Universität, nach 1 Jahr darfst du dann vollzeitig hier arbeiten. Und das war für Grace und mich dann was ganz Tolles, weil Grace und ich schon verheiratet waren. Und wenn du nur Teilzeit arbeitest und dann die andere Bezahlung war eigentlich Studium und so. Ich war mit meinem Studium fertig, ich wollte nicht bloß weitere Kurse machen. Ich war dann begeistert, sag, ja, das hört sich gut an, gute Möglichkeiten und dann nach 1 Jahr darf ich vollzeitig sein. Und ich habe mein Leben schon alles ausgeplant, schon geplant, wie das funktionieren könnte. Ich bin jetzt vollzeitig dann, arbeite an der Uni, dann kann ich in der Gemeinde mehr machen, habe dann mehr Zeit, weil ich nicht so viel studieren muss und im Studentenheim so viel machen muss. Und dann sind wir vollzeitig 2-3 Jahre, dann in der Gemeinde, dann gehen wir auf unsere Dienstreise und bereiten uns vor auf Österreich und dann fahren wir nach Österreich und dann geht's los. Alles schon erledigt und geplant. Und für mich sehr sinnvoll. Für mich war das wirklich eine vernünftige Art und Weise, wie man mit dem Leben umgehen könnte, wie ich den Willen Gottes für mich tun konnte, weil es war mir schon klar, dass der Herr mich zurück zu meinem Geburtsland Österreich schicken wollte. Ich habe mich gefreut. Nur dieses erste Jahr dann, wo ich dann im Studentenheimleiter war, vorbei war, sprach ich dann mit meinem Vorgesetzten und er sagte, Stan, es tut mir leid, es gibt jemand anderes, der diese vollzeitige Stelle braucht, du musst als Teilzeit bleiben. Tut mir leid, ich habe darüber viel nachgedacht und gebetet und das ist wirklich die richtige Entscheidung. Und du musst teilzeitig bleiben. So, ich ging nach Hause und lobte Gott, habe Gott wirklich gepriesen, ging nach Hause und habe Grace gesagt, wow, Gott ist so gut und so treu, alles wird anders. Glaubt ihr das? Ich wünschte mir, dass ich das getan hätte. Das hätte gezeigt, dass ich reifer war oder gewesen wäre damals. Was habe ich aber getan? Ich war zornig. Und wisst ihr, aber ich habe nicht explodiert da vor meinem Chef. Ich habe jetzt nicht gleich gesagt, was? Das ist eine Frechheit. Du hast dein Wort gebrochen. Das ist ungerecht. Das ist Sünde. Du hast ein Problem. Da habe ich ihm nicht gesagt, aber das habe ich alles gedacht. Und es ging mir ganz schlecht, ganz schlecht. Grace und ich waren natürlich richtig enttäuscht. Ist Enttäuschung jetzt Sünde? Nein. Was ist das Problem da gewesen? War die Überraschung oder dass es mir nicht gefallen hat, dieses Missfallen an sich eine Sünde? Nein. Nicht wirklich. Nur wie ich dann weiter damit umgegangen bin, indem ich diesen Mann beschuldigt habe, ihm wirklich in meinem Kopf und in meinem Herzen zerfetzt habe und völlig Gott in Frage gestellt habe, obwohl ich es nicht mit Worten gemacht habe. Ich habe das in meinem Herzen gemacht. Gott, du hast einen Fehler gemacht. Was ist da los? So habe ich es nicht geplant. Bis an einem Tag, so, und ich habe Grace damit angesteckt. Wir Menschen sind sehr gut damit. Frauen können ihre Männer mit Zorn anstecken und Männer können auch ihre Frauen mit Zorn anstecken. Und ich habe sehr effektiv Grace angesteckt. Wir waren beide nicht jetzt wütend, wir haben nicht geschrien, wir haben das alles eingeatmet und tief in unserem Herzen waren wir unzufrieden, unglücklich und eigentlich zornig. Bis an einem Tag es mir ganz klar wurde, der Herr hat mich überführt. Und der Herr hat mir gesagt, Stan, glaubst du wirklich, dass ich einen Fehler gemacht habe? Der hat nicht gegen dich gesündigt. Du hast keinen Vertrag mit ihm unterschrieben, wo der steht, du kriegst nach 1 Jahr Vollzeitarbeit. Der hat gesagt, er würde das gerne machen. Aber jetzt hat er einen guten Grund, einen gerechten Grund, warum jemand anders das bekommen soll. Ich bin in deinem Leben, der das Sagen hat. Und ich musste eigentlich mich vor dem Herrn demütigen und habe dann den Herrn um Vergebung gebeten. Und Gott sei Dank musste ich mich nicht bei meinem Chef entschuldigen, weil ich nicht vor ihm irgendwie gesündigt habe. Das war alles in meinem Herzen drin. Und dann auf einmal, das war wie, Ich habe es eingeatmet und jetzt habe ich es ausatmen können in eine gute, gesunde Art und Weise und mir ging es gut. Ich war erleichtert, ich habe wieder Freude in meinem Herzen gehabt, ich habe wieder die Kraft des Herrn in meinem Herzen gehabt. Und wisst ihr, was Gott dann gemacht hat? Gott wusste ganz genau, warum ich nicht vollzeitig arbeiten sollte. Und deswegen, weil er was anderes für uns als Familie vorhatte. Und er hat uns von South Carolina nach New Hampshire geführt, damit ich dort in New Hampshire in einer Gemeinde ein Jahr vollzeitig dienen durfte und viele Erfahrungen sammeln durfte dort und viele Verbindungen, viele Beziehungen dort knüpfen konnte. Das hätte ich alles nicht gemacht, wenn ich vollzeitig dort an der Uni gewesen wäre. Hätte niemand, nicht einmal darüber nachgedacht. Und Gott hat alles wunderbar gewendet, damit ich seinen Weg gehe. Aber nur so war es möglich, indem ich meinen Zorn abgelegt habe. Indem ich mich vor dem Herrn gedemütigt habe. Liebe Geschwister, Zorn ist etwas, das alle anderen Leute, inklusive ich, womit wir Probleme haben. Ihr nicht, oder? So, ich möchte das gleich jetzt sagen. Ich weiß, keiner, der hier vor mir sitzt, hat ein Problem mit Zorn. Das ist nur mein Problem, aber es ist wichtig, dass ihr auch euch damit beschäftigt, damit ihr die anderen Menschen helfen könnt, okay? So, deswegen schauen wir dieses Thema an. Bisschen Humor dazu. Und wenn jemand hier sagt, ja, so ist es, dann sollst du wirklich lesen, weil Zorn ist viel mehr als bloß explodieren. Zorn ist etwas, das für uns alle ein Thema ist. Nicht alle kämpfen so stark damit wie anderen, aber Zorn ist etwas, wozu wir alle versucht werden. So, wir müssen eben zuerst einmal die Frage stellen, was ist Zorn? Und das ist eine Herzensfrage. Wie wir schon gesagt haben, Sünde entsteht aus unseren Herzen. So, wir müssen das richtig diagnostizieren. Die Diagnose muss passen, muss richtig sein, damit wir die richtige Behandlung auch anwenden. So, wir fangen damit eigentlich an. Was ist Zorn? Zorn muss richtig identifiziert werden. Ganz nüchtern, ganz banal betrachtet. Zorn ist eine starke Emotion des Missfallens. Okay? Das quält mir nicht. Das mag ich nicht. So wollte ich es nicht haben. Ich wollte hier vollzeitig arbeiten. Das quält mir nicht, dass ich das nicht bekommen habe. Nur weil uns etwas missfällt, heißt das schon lange nicht, dass wir gesündigt haben. Okay, das müssen wir auch verstehen. Es ist nicht Gottes Plan, dass du und ich durch diese sündhafte Welt gehen und alles mögen, was wir sehen. Also wenn du jetzt die Straße entlang gehst und du merkst, da ist ein Papa und der hat gerade seinen Sohn eine Ohrfeige gegeben auf den Gehweg, du darfst nicht in deinem Herzen sagen, oh schön, väterliche Liebe, das ist so nett, das gefällt mir. Na, das soll dir missfallen. Du sollst sagen, na, das gibt's ja nicht. Das kann nicht sein. So geht man mit dem Sohn nicht um ihm zu helfen. Das ist keine Liebe, das darf dir nicht gefallen. Nur, wenn du jetzt gleich auf ihn losgehst und fängst den Mann jetzt zu verprügeln, das ist dann ein Problem. Okay, dann ist es sündiger Zorn. Du darfst jetzt nicht mit ihm streiten und ihn verprügeln, weil er seinen Sohn ein Ohrfeige gegeben hat. Du dürftest ihn vielleicht ansprechen. Aber kommt ihr da mit? Der Unterschied da? Nur weil ihr uns was missfällt, heißt nicht, dass das ein an sich sündig ist. Viele Dinge im Leben missfallen uns. Es ist okay so. Wenn ich jetzt mit dem Auto fahre und auf einmal habe ich einen Reifenpanne und ich denke, ja, eigentlich habe ich es gerade eilig gehabt und jetzt kann ich nicht weiterfahren. Es ist nicht sündig, wenn ich sage, ach, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, das wollte ich eigentlich nicht so. Sündig ist aber, wenn du aus dem Auto raussteigst, schreiend dein platte Reifen mit deinem Fuß stoßt und sagst, du, und was weiß ich, fluchst und alles Mögliche, das ist dann Sünde. Missfallen an sich nicht, sondern wie gehst du damit um? Verlierst deinen Hausschlüssel? Das erste Mal nervt das, oder? Du suchst und wo ist das? Das nervt. Aber wenn das 10-mal vorkommt in einem Monat, beim 10. Mal, dann fängst du schon an, wirklich versucht zu sein, sündhaftig zornig zu werden. Und Dinge zu sagen oder was weiß ich, so zu handeln, mit Menschen umzugehen, wie es nicht sein soll. Weil es wiederholt vorkommt. Oder du arbeitest am Computer und du hast jetzt stundenlang in irgendeinem Datei investiert, in irgendeinem Schreiben, das du am Computer schreibst, und auf einmal dein Computer kriegt ein Windows-Update. Und du hast damit nicht gerechnet. Und dein Windows-Update irgendwie macht alles kaputt und auf einmal ist deine ganze Arbeit weg, weil du es nicht gespeichert hast und kein Backup gemacht hast. Keine Sicherung. Und dann auf einmal bist du dazu versucht, zornig. Es darf uns missfallen, aber wie gehen wir damit um? Das Problem bei Zorn ist, dass uns etwas missfällt und es missfällt uns sehr stark und es passiert immer wieder. Und das, was wir verloren haben oder das, was passiert, was an uns getan wurde, uns besonders stört, weil wir Wert daran gelegt haben oder weil das uns wichtig ist oder weil wir meinen, die Gerechtigkeit wurde verletzt. So, es ist eine starke Emotion des Missfallens. Es ist aber nicht unbedingt an sich Sünde, nur wie man damit umgeht. Zorn ist aber auch eine Forderung. Okay? Das heißt, du willst, dass Dinge anders sind. Das missfällt uns, das stört uns und wir wollen es nicht so, wir wollen, dass es dann anders ist, dass es so wird, wie wir uns das vorstellen. Oder vielleicht sogar, wie es sein soll. Dass der Vater, der seinen Sohn eine Ohrfeige gibt, die Forderung da wäre, mach das nie wieder. Das ist schlicht und einfach verkehrt. Mach das nie wieder. Ich bin zornig, weil du deinen Sohn misshandelt hast, missbraucht hast. Mach das nie wieder. Das darf nie wieder vorkommen. Das ist eine Forderung. Das, was uns missfällt, soll geändert werden. Und noch einmal, das heißt nicht unbedingt, dass das sündig ist. Das war falsch, was der Papa gemacht hat. Und das soll er ändern. Aber manchmal, wie bei mir der Fall war, das war nicht falsch, was mein Chef gemacht hat. Trotzdem wollte ich, dass er das ändert. Das war die Sünde. Der hat nichts Falsches gemacht, aber es hat mir nicht gefallen, stark missfallen. Und ich habe darauf mit Zorn reagiert, weil ich wollte, dass er anders handelt. Ich wollte, dass er sich anders entscheidet. Es war eine Forderung. Er hätte anders handeln sollen, habe ich gedacht. Das ist dann etwas, wo wir denken, bevor ich wieder glücklich und zufrieden sein kann, und das müssen wir vorsichtig sein, aber so denken wir. Bevor ich die Fähigkeit habe, bevor ich wieder ruhig und friedlich sein kann, muss diese Sache geändert werden. Bis dahin bin ich zornig. Bin ich wirklich aufgebracht und zornig. Das ist an sich ein Zorn, das wie jeder von uns kennt. Jetzt eine kurze Frage, und ich habe jetzt nicht vor, heute sehr tief in diesem Thema hineinzugehen, weil das an sich eine Predigt wäre. Aber wie ihr wisst, Zorn ist immer wieder etwas, das in der Bibel Gott zugeschrieben wird. Gott ist zornig. Diese Art, also Zorn, das Gott hat, ist aber keine sündhafte Zorn. Es ist eine heilige Zorn. Warum? Kurz gesagt, es missfällt ihm. Was missfällt ihm? Sünde. Gott ist nie zornig über Gerechtigkeit, über das, was heilig ist. Es ist das, was sündig ist. Sünde ist zerstörerisch. Sünde ist schlimm. Das macht Gott zornig. Er hat kein Gefallen an Sünde. Was würde das bedeuten an Gott, wenn er Gefallen an Sünde hätte? Das würde bedeuten, dass er nicht mehr heilig ist. So, Zorn ist eine Auswirkung seiner Heiligkeit. Er sieht Sünde und er kann kein Gefallen dran haben, weil er heilig ist. Und daher hat er Missfallen. Und dieses Missfallen auch erwartet eine Änderung. Es hat eine Forderung. Tu Buße, bring das in Ordnung. Das ist alles gerecht. Nur was bei Gott fehlt und bei uns immer wieder vorkommt, Gott hat nie eine ungerechte Art und Weise der Anwendung des Zorns. Seine Anwendung, wie er damit umgeht, ist immer gerecht, immer heilig, immer richtig. Selbst wenn es dazu kommt, dass er für Sünde bestrafen muss. Seine Strafe ist immer gerecht und passend und richtig. Es ist nie ungerecht oder zu stark falsch für diese Sünde. Ich habe hier ein paar Dinge. Heiliger Zorn. Wenn du zornig wirst, weil andere Menschen misshandelt werden, das ist heiliger Zorn. Weil jemand anders schlecht behandelt wird. Sündiger Zorn hat mich im Mittelpunkt. Es dreht sich um mich. Drei Merkmale kommen von einem Mann, der heißt Robert Jones. Er hat gesagt, die Reaktion auf eine tatsächliche geschehene Sünde, das ist eine gerechte, heilige Zorn, da ist Sünde passiert, das missfällt mir. Das ist gut, so ist bei Gott auch. Du darfst nicht Sünde anschauen und denken, das ist gut, das mag ich, ist okay. Zweitens, er entsteht nicht um meinetwillen, sondern um Gottes Willen, weil sein Reich beschädigt wurde. Der Grund, warum diese Sünde mir nicht gefällt, ist, weil Gott dadurch eigentlich nicht geehrt wird, beschädigt wird. Sein Reich, es dreht sich um Gott, nicht um mich. Heiliger Zorn drückt sich auf eine heilige Art und Weise aus, nicht mit ungerechter Gewalt und so weiter. Und so siehst du es auch bei unserem Herrn Jesus, der selbst zornig war. Und ein Beispiel, das sehr oft zitiert wird, ist dieses Beispiel, wo der Herr Jesus die Tempel gereinigt hat. Und dort haben sie die Verkäufer und die Geldwechsler und so saßen sie dort, haben die Leute ausgebeutet. Und dort, wo eigentlich die Menschen hätte beten sollen und hätte ohne belästigt zu werden, dort hineingehen können und ihr Opfer zu einem gerechten Preis kaufen können, wurden sie ausgenutzt, wurden sie misshandelt. Und das hat dann dieses Tempelopfer und diese Anbetung zu einem Gräuel gemacht. Selbst die Menschen waren irritiert und unglücklich in dieser Sache. Und Jesus geht da hinein, wütend, zornig, weil sein Vater dadurch entehrt wird. Und dieser Zorn hat dann eine Forderung gehabt, hört auf. Und die Forderung war auch mit einer gewissen lautstarke Veränderung, indem er die ganze Tische auf ihren Kopf gestellt hat und sogar mit einer Rute die Leute weggejagt hat. Das war aber gerechter Zorn. Du und ich haben jetzt nicht die Verantwortung und auch nicht das Recht, irgendwo hinzugehen und das zu tun. Aber da seht ihr den Unterschied. Es drehte sich nicht um Jesus, es drehte sich um den Vater und um das Haus des Vaters und um die messianische Verantwortung, das Jesus hatte als Messias, als Sohn Gottes. So, Zorn ist nicht immer sündig, aber bei uns 99,9% unseres Zorns ist sündig. Und schlicht und einfach deswegen, weil es sich um uns dreht. Sündhafter Zorn verzerrt und verdreht. Verzerrt und verdreht. Ich habe vier Punkte hier, könnt ihr einfach auf eure Zetteln dazu schreiben. Was wird da verdreht und verzerrt? Unsere Kommunikation, sündhafter Zorn, ist nicht mehr liebevoll in unserer Kommunikation, sondern wie schaut und hört sich unsere Kommunikation an? Wir schreien oder wir sind sarkastisch. Vielleicht traut man sich nicht lautstark zu schreien, aber man kann sehr sarkastisch sein. Sarkastisch heißt eigentlich wie jemand, der Fleisch zerreißt mit Worten. Das tut weh. Schreien, Sarkasmus, Härte oder Schweigen. Das kann auch eine Auswirkung des Zorns sein. Ich sag da nichts. Jemand versucht mit dir zu reden, etwas zu klären. Gesichtsausdruck ist ja ganz hart. Ich sag nichts. Das ist eine Verdrehung. Das ist da wird dieses Zorn, da ist ein Problem vorhanden, klar. Und statt das Problem mit Gottes Hilfe zu lösen, sucht man sündige Art und Weise aus, Methoden aus, um den anderen kaputt zu machen. So unsere Kommunikation. Selbst unsere Selbstwahrnehmung wird auch verdreht. Selbstwahrnehmung, wie du über dich selbst denkst. Und zwar, du meinst, du wärst besser. Wir denken, wir sind besser. Wir denken, wir haben so viel Wert und der andere hat wenig Wert. So, diese Selbstwahrnehmung und auch wie wir den anderen, das ist das Dritte, wie wir den anderen wahrnehmen. Er ist das Problem. Sie ist das Problem. Ich nicht. Ich bin der, der Recht hat. Er nicht. Sie nicht. Ich habe Recht. Er, okay, ist das wirklich so? Kann das, wenn es einen Streit gibt, gibt es immer zwei Parteien. Okay, ein Streit entsteht nicht, wenn einer keine Schuld hat. Gar keine Schuld hat. Man braucht zwei Leute, um zu streiten. Und viertens, das Wort Gottes wird auch verdreht und verzerrt. Es wird ignoriert. Es gibt sogar manchmal unter Christen solche selbstgerechte Dinge, wie dass sie Bibelstellen verwenden und diese Bibelstellen als Ausrede nützen, um ihr Zorn, sündige Zorn zu rechtfertigen. Und sagen, es ist okay, dass ich so zornig bin, weil die Bibel sagt, dies und jenes. Nein, das ist es nicht. Dein Zorn hat dich blind gemacht. Dein Zorn hat deine Wahrnehmung verdreht. Du siehst Dinge nicht mehr richtig, weil du zornig bist. Leg mal deinen Zorn ab. Demütige dich vor dem Herrn. Okay? So, Zorn hat wirklich viele Farben. Man kann es einatmen. Das ist dann diese Stillart von Zorn. Das ist dann wie flüchten, schmollen, ignorieren. Bis auf das Schlimmste, die schlimmste Form. Und wir müssen hier vorsichtig sein, aber es kann dazu führen, dass jemand so zornig wird und das einatmet und schluckt, verbittert wird, dass dadurch dann Hoffnungslosigkeit entsteht, dadurch tiefe Depressionen entstehen, dadurch ganz, ganz schlimme innerliche Probleme dazu führen, dass man sogar Selbstmord begeht. Weil man etwas, mir missfällt etwas. Ich mag nicht, wie mein Leben läuft. Ich mag nicht, wie Menschen mit mir umgehen. Ich schluck das alles, ich atme das ein, ich bin innerlich ganz unzufrieden, ich gehe nicht göttlich, also wie Gott will, biblisch damit um und es gibt keine Hoffnung. Liebe Geschwister, es gibt immer Hoffnung mit dem Herrn. Nur du musst die Diagnose richtig erstellen. Was ist unser Problem? Es entsteht aus unserem Herzen. Das heißt nicht, dass die anderen Leute richtig handeln. Das war nicht der Punkt. Der Punkt ist, warum bist du zornig? Warum bist du unzufrieden? Der Grund, warum du und ich zornig sind und unzufrieden sind, ist, weil unser Herz nicht in Ordnung ist mit dem Herrn. Schau einfach den Herrn Jesus oder Paulus an und wie oft die schlecht behandelt worden sind. Trotzdem hatten sie Gottes Frieden, seine Freude. Sie waren nicht zornig in einer ungerechten, sündigen Art und Weise. Selbst der Herr Jesus am Kreuz war nicht zornig. Er sagte, Vater, vergib sie. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Das ist kein Zorn. Das ist Gnade. So, Zorn kann eingeatmet werden, es kann auch ausgeatmet werden. Und das ist dann eben lautstark. Das ist, was wir normalerweise mit Zorn verbinden. Diese Schreierei oder dieses Kämpfen und das Schlagen und was weiß ich, Dinge durch die Luft schleudern und dieses wirklich ganz Verkehrte, genauso verkehrt wie das Einatmen, aber man sieht es halt. Wenn man es einatmet, dann kann man es besser verstecken, aber das schmollt innerlich. Das Ausatmen, das sieht jeder, kann man nicht übersehen. Das hören noch mal auch sogar die Nachbarn manchmal. Manchmal hört man es im Ganzen in der Nachbarschaft. Das ist lautstark. Streiten, kämpfen. Und dann, sogar bis auf die schlimmste Form, nicht Selbstmord, sondern Mord. Bin so zornig, bin so, so unglücklich über diese Situation. Das ist seine Schuld, das ist ihre Schuld. Den bringe ich um. Das ist wie oft in der Geschichte der Welt passiert. Und was dahinter steckt, ist das, was im Herzen des Menschen ist. Zorn kann sich als Depression auswirken. Das haben wir schon kurz angesprochen. Viele Farben. Sag bloß nicht, nur weil du nicht explodierst, dass du keine Herausforderung oder keine Probleme mit Zorn hast. Die Frage ist, wie gehst du mit Dingen um, die dir nicht gefallen, die dir missfallen? Wie ist dein Herz eingestellt? Der Anlass und die Ursache von Zorn sind nicht gleich. Das müssen wir auch gleich zugeben. Es gibt verschiedene Anlässe. Verschiedene, jetzt ein modernes Wort, Triggers. Also das sind so etwas wie ein Auslöser. Hast du auch einen Auslöser? Frust oder Irritationen. Das ist jetzt schon das 10. Mal, mein liebes Kind, dass du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, nachdem ich es dir gesagt habe. Ich habe es dir 10 Mal gesagt und dann geht's los. Dann schreit man, was weiß ich. Kommt wieder vor, das gefällt mir nicht und jetzt bin ich zornig. Es irritiert, das ist Frust. Warum machst du das nicht gleich das erste Mal, dass ich es dir sage? Übrigens, was ist die Antwort darauf? Warum gehorchen unsere Kinder nicht das erste Mal, dass wir die dann etwas sagen? Warum tun sie das? Okay, die Grenzen. Warum tun sie aber das auch? Warum wollen sie wissen, wo die Grenzen sind? Okay, warum machen wir es aber genauso? Ich gehe auf eine Ursache. Hey, ist es für uns eine Überraschung, dass unsere Kinder Sünder sind? Es sollte uns nicht überraschen. Sollte uns gar nicht überraschen. Meine Kinder sind nicht so sündig wie ich, aber die sind Sünder. Und unsere Aufgabe als Eltern ist nicht überrascht zu sein, wenn unsere Kinder sündigen und wirklich geärgert zu sein, wenn unsere Kinder sündigen. Unsere Verantwortung ist, unsere Kinder dann zu Jesus hinzuführen. Weißt du, wie Jesus das sieht? Weißt du, wie Gott das sieht? Verstehe, was Gott in deinem Leben möchte. Frust, Irritationen, Verletzungen, Schmerzen. Das kann sogar auch körperlich, also gesundheitliche Verletzungen oder Schmerzen sein. Oder es kann emotionale, innerliche Schmerzen. Und das kann uns auch zornig machen. Jetzt habe ich meinen Finger wieder geschnitten beim Karotten schneiden in der Küche. Und das macht mich zornig. Es tut weh, warum habe ich das Blöde gemacht? Oder irgendwas in der Richtung. Oder Gott, jetzt habe ich wieder irgendeine Krankheit und ich habe so viel vor und so weiter und wie war, ich mag das nicht. Ich will das nicht. Verletzung, Schmerzen, Angst, Gefahr. Das gibt's. Und wenn wir Angst haben, dann können, das missfällt uns natürlich. Wenn wir in Gefahr stehen, das missfällt uns. Wer könnte mal sagen, ja, das ist so toll. Das ist so toll. Der Mann da steht vor mir und der hat ein Messer und der will mein Geld haben. Es ist spät in der Nacht, in der Straßenbahnhaltestelle und das ist ja cool. Das ist mir noch nie passiert. Das ist ja wie in den Filmen. Cool. Ich meine, niemand reagiert so, oder? Du hast Angst und dann gibst du das Geld und danach, was hast du? Oh, das war ja cool. Wow, danke Herr, das war wirklich nett. Dann bist du zornig. Das missfällt dir. Das ist nicht schlecht, dass dir missfällt. Dann rufst du die Polizei an. Was ist ein Problem ist, wenn der Mann dann weggeht und du holst dann ein Messer raus und gehst ihm nach. Okay, das ist dann eine schlechte Art Missfallen, oder? Sagst, jetzt zeige ich dir. Keine gute Idee. Missfallen gibt es immer wieder. Es kann entstehen, weil wir Angst und Gefahr haben. Und nur wie gehen wir damit um? Tun wir das, was Gott will. So, wenn wir Zorn diagnostizieren, wenn wir die Diagnose erstellen, dann müssen wir klar und deutlich sagen, es ist etwas, das mit Missfallen verbunden ist, das verschiedene Auslöser hat in meinem Leben und das nicht unbedingt an sich sündhaft ist, aber in meinem Leben fast immer sündhaft ist, weil ich im Mittelpunkt stehe. Und das ist dann eben die Ursache. Auslöser gibt es viele, aber was ist die Ursache des Zorns? Zorn entsteht in meinem Herzen, das haben wir schon gesagt. Es ist Unglaube. Warum bist du zornig? Warum war ich zornig, als der Chef mir diese Stelle, diese, diese Förderung nicht gegeben hat, weil ich daran nicht geglaubt habe, dass Gott einen guten Grund dafür hat. Dass Gott alles im Griff hat und dass Gott aus seiner Gnade und Güte mir diese Stelle nicht gegeben hat. Nein, ich habe meine Pläne gehabt. Ich habe in meinem Herzen schon alles durchdacht, wie das Leben weitergehen soll. Und ich habe an Gottes Gnade und Güte gezweifelt. Auch wenn ich das nicht jetzt dezidiert in meine Gedanken so formuliert habe. In meinem Herzen war das drin. Unglaube. Gott, du hast einen Fehler gemacht. Gott macht keine Fehler. Die Ursache ist in meinem Herzen. Da sollten wir diese Stelle in Jakobus 4 noch einmal aufschlagen. Jakobus 4 gibt uns eine ganz klare Betrachtung. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Natürlich, Kämpfe und Streitigkeiten entstehen auch aus Zorn. Also das ist, wo diese Kämpfe und Streitigkeiten, diese zornige Reaktionen auf die Dinge, die uns missfallen. Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. So, liebe Geschwister, Zorn entsteht in meinem Herzen, aus meinen Lüsten, meine Begierden, das, was in meinem Herzen drin steckt, was ich will. Ich will etwas. Und alle von uns wollen bestimmte Dinge. Aber der Herr will unser Wollen verändern, damit wir so sind wie der Herr Jesus, der sagt, was ich will, ist, den Willen des Vaters zu tun. Das ist, was ich will. Das war die Einstellung unseres Herrn. Wo legst du den Ort der Entstehung von Zorn fest? Wie hast du bislang darüber gedacht, wo Zorn entsteht? Hast du immer dein Gegenüber Schuld dafür gegeben? Na, der hat das gemacht, die hat das gemacht. Oder gehst du so wie der Bibel, wie Jesus uns das sagt, richtig damit um und legst eigentlich diese Verantwortung auf dich selbst? Es entsteht in meinem Herzen. Wir haben oft eine Fehldiagnose. Wir sagen, der andere ist für unser Zorn schuld oder trägt Schuld dafür. Aber wir müssen anders denken, sonst werden wir nie unser Zorn überwinden. Zorn hat ursächlich mit meinem Herzen, mein Denken zu tun. Das ist, wo es kommt. Der nächste Punkt hier, die nächsten zwei Punkte habe ich fast wortwörtlich aus einem wirklich guten Vortrag von Michael Leister, einer der Lehrer bei EBTC und auch ein Pastor in Deutschland. So, die sind nicht von mir, das möchte ich den Michael auch euch das sagen, das ist von ihm. Woher entsteht das? Zorn entsteht immer, wenn wir etwas begehren und nicht bekommen können. Oder etwas bekommen, von dem wir glauben, dass wir es nicht verdient haben. Das sind die zwei Dinge. Ich kriege was, ich will es aber nicht. Ich kriege etwas nicht, aber ich will es. Das missfällt mir dann. Das ist Jakobus 4. Meine Begierden, meine Lüsten, was möchte ich? Der Michael hat auch in seiner Rede diese ganz normale eheliche Herausforderung zitiert, wo der Mann nach einem langen Tag in der Arbeit nach Hause kommt. Heutzutage ist es ganz anders sowieso, weil die ganzen Verhältnisse anders sind. Aber dieses typisch klassisches Beispiel, der Mann kommt von der Arbeit nach Hause, will seine Ruhe. Die Frau war den ganzen Tag zu Hause mit den Kindern und sie will eigentlich Beziehung und plaudern. Und auf einmal gibt es Streit. Warum? Naja, der Mann ist müde, die Frau ist einsam, sie hat den ganzen Tag lang mit Kindern auf eine sehr tiefe kindlicher Niveau geredet und gehandelt und ich würde jetzt gerne mal eine erwachsene Konversation haben. Und der Mann denkt an sich, ich will meine Ruhe. Die Frau denkt an sich, ich will meine Beziehung. Und dann geht's los. Ich will etwas, ich krieg's nicht. Sie will etwas, sie kriegt's nicht. Und jeder schaut auf sich. Und dann entstehen Krach. Selbst wenn das, was ich will, etwas Gutes ist, ist es falsch, dass der Mann Ruhe will? Nein. Aber wer steht im Mittelpunkt? Wer steht im Mittelpunkt? Und das bringt unser letzter Punkt hier. Das ist eben das Problem. Es entsteht in meinem Herzen und das ist, weil ich nicht etwas kriege, das ich will oder etwas nicht kriege, dass ich, also ich, Entschuldigung, ich bekomme etwas, das ich nicht will oder ich bekomme etwas nicht, das ich will. Und was passiert dann eigentlich in meinem Herzen? Zorn entsteht, wenn wir unsere Position als begnadigte Geschöpfe verlassen. Ich hoffe, ich möchte da ein bisschen kurz anhalten. Was bedeutet das? Das ist, was wir lesen in Lukas 18. Ihr könnt Lukas 18, oder ihr könnt einfach zuhören. Schreibt das aber auf euren Zetteln. Lukas 18. Und wir fangen mit Vers 9 an. Wir verlassen unsere Position als begnadigte Geschöpfe. Was heißt das? Begnadigte Geschöpfe heißen, wir haben die Hölle verdient, aber Gott hat uns begnadigt und er gibt uns Erlösung. Er gibt uns Gnade. Und wir verlassen diese Position, statt in Demut zu verstehen, das, was mir eigentlich zusteht, ist die Hölle, setzen wir uns selbst auf den Thron unseres Lebens und sagen, was mir zusteht, ist alles, was ich will. Und jetzt bin ich Gott in meinem Leben geworden. Das ist aber nicht, was die Errettung, das ist nicht, was das Evangelium uns lehrt. Da versuchen wir, Gottes Platz einzunehmen, Gottes Position zu erobern. Das ist sündig. Die Einstellung, die wir haben sollen, ist das, was wir hier finden, wie der Zöllner. Lukas 18, Vers 9, er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, und der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich allein so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Siehst du, wie selbstgerecht er ist, wie er meint, ich habe Recht, ich bin gut, die anderen sind die Bösen. Im Zorn ist das auch der Fall. Ich habe Recht, der hat das Problem. Und ich fordere von ihm oder von ihr, dass die so handeln, wie ich das will. Wie der Zöllner aber, was tut der? Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug auf seine Brust und sprach, und ich kann mir das vorstellen, ganz leise, ganz tief innig, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Oh Gott, sei mir gnädig. Ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Hilf mir, Gott. Das ist die Position einer begnadigten Menschen. Jesus hat dann klar und deutlich gesagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn wir uns selbst erhöhen und meinen, uns steht irgendetwas zu, statt zu Gott zu vertrauen und zu wissen, alles, was du in meinem Leben gibst, ist Gnade. Weil das, was ich wirklich verdient habe, ist die Hölle. Zorn entsteht, wenn wir unsere Position als begnadigte Geschöpfe verlassen und uns selbst die Position des Schöpfers, des Richters aneignen, dem gedient werden darf. Wir sagen, Gott, jetzt musst du mir dienen. Und jetzt soll alles so laufen, wie ich es will. Diese Dinge sind wichtig. Dinge missfallen uns. Und oft soll auch irgendein Korrektur vorkommen. Römer 12 aber erklärt uns, wie wir diese Korrektur, was wir dazu beitragen können, damit die richtige Korrektur vorkommt. Weil wenn man zornig ist, denkt man, ich werde das in der Hand nehmen und ich werde die Korrektur geben und ich werde so schauen, dass es ist, wie ich es glauben, wie ich glaube, es sein soll. Aber Gott sagt uns ganz anders. Das ist Hochmut. Das ist an und für sich Selbstgerechtigkeit. In Demut musst du eigentlich das dem Herrn hinlegen. Und dann in Römer Kapitel 12 steht in Vers 19 oder 18, fangen wir an. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Weißt du, wenn Gott das Problem sieht, dass du auch begegnet bist, es missfällt ihm auch. Glaubst du das? Glaubst du, Gott ist ungerecht und meint, das wäre alles okay? Nee, das ist er nicht. Nein, nein. Der schaut dein Problem an und es missfällt ihm. Er hat auch Zorn darüber. Nur er wird auch gerecht damit umgehen, du und ich nicht. Es heißt, gib Raum dem Zorn. Lass zu, dass Gott die Sache in Ordnung bringt. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Es gibt keine Sünde auf Erden, die jemals begangen wurde, dass Gott nicht eines Tages richten wird. Deswegen ist das Kreuz so wichtig. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Jesus Christus, weil jede Kleinigkeit, die wir jemals getan haben, dafür werden wir vor Gott Rechenschaft ablegen. Und wenn Jesus Christus unsere Sünden nicht abdeckt, dann haben du und ich, da haben wir keine Hoffnung. Null. Weil jede Kleinigkeit vor Gott zur Rechenschaft gezogen wird, weil Gott kein Gefallen an Sünde haben kann. Er ist heilig. Und daher ist er gerechtlich, in einer gerechten Art und Weise zornig, hat missfallen gegen unsere Sünden und er wird unsere Sünden richten. Daher ist Jesus so kostbar. So, gebt Raum den Zorn, er wird sich rächen. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gebt ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wie sollst du auf die Dinge reagieren, die dir missfallen? Indem du Gute zurückgibst, das, was gut ist, Gutes. Dann handelst du wie Gott in Christus. Der Gerichtstag kommt. Bis dahin ist es Gnade und Langmut und Treue. Jesus Christus ist unser Fokus. Es ist dieses Teebeutelprinzip und wir gehen jetzt hier ganz schnell durch diese Dinge. Ups, bang wollte ich noch nicht. Aber ihr seht hier, es ist Tea Time, also Zeit für einen Tee. Und wir haben eben das heiße Wasser, das kommt dann im Häferl rein und unser Teebeutel. Und dann Teebeutel kommt ins Wasser rein. Und wie schmeckt dann der Tee? Es schmeckt danach, was im Beutel drin ist, oder? Gibst du jetzt ein Minztee-Beutel rein ins heiße Wasser, dann schmeckt es nach Minze. Und wenn du jetzt aber Kräutertee reingibst, dann schmeckt es nach Kräutertee. Wenn es jetzt eine, was weiß ich, fühl dich wohl Schönheitsmagen-Darm-Tee ist, dann wirst du nachher meinen, was war das genau? Aber es ist irgendwas. Das, was in dem Teebeutel drinnen ist, ist, was rauskommt. Und wenn wir in heißes Wasser kommen, da kommt was raus. Was kommt raus? Das zeigt eigentlich, was in unserem Herzen ist. Und da, statt den anderen jetzt zu beklagen, sollten wir uns selbst unter die Lupe nehmen und sagen, Herr, warum bin ich so selbstgerecht? Warum bin ich so stolz und meine, mir steht irgendwas anders zu? Herr, vergib mir. Und hilf mir, so zu sein, wie du bist. Ja, okay, das war nicht gut, was passiert ist, aber du bist Gott. Und dich stelle ich nicht in Frage. Du wirst da eingreifen zu deiner Zeit. Ich verlasse mich auf dich. Und dann, wenn das in deinem Herzen ist, und dann kommt irgendjemand und schlägt dich, boom, du schaust ihm an und sagst, okay, na, okay, dann hier gibt es auch eine Wange. Das heißt nicht, ich bin ein Teppich und du darfst mich missbrauchen. Das heißt, ich werde das, was du tust, was böse ist, mit Gutem antworten. Weil nur so kann man etwas ändern. Das ist, was der Herr will. Wenn wir schlecht sind, dann gibt es Gott Bang. Wenn unser Teebeutel, Zorn, Selbstgerechtigkeit, Stolz, alle diese Früchte des Fleisches drin sind. Da merkst du, was Gott will, ist, er will dein Herz ändern. Nicht deine Umstände. In einer sündigen Welt wirst du immer wieder Umstände haben, die dir missfallen. Punkt. Kannst damit rechnen. Unser Fazit ist ganz einfach. Zorn entsteht in deinem Herzen. Und das Problem ist, wir wollen die Schuld für unseren Zorn auf andere Menschen schieben. Das ist das Problem. Wenn es Zorn gibt in deinem Herzen, in meinem Herzen, dann bin ich schuld dafür. Nicht für deinen Zorn, für meinen Zorn. Du bist für deinen Zorn schuld. Okay? Diese Therapie, das klingt vielleicht zu einfach. Wir werden nächste Woche genauer angehen. Aber Therapie ist Buße tun. Du sagst, was? Na komm schon, bitte, das ist ja so. Was ist Buße tun? Buße tun heißt umdenken. Anders denken. Biblisch denken. Umkehren. Aufhören, so zu denken, der andere hat Schuld. Anfangen, so zu denken, ich bin schuld. Ich muss nicht zornig sein. Wenn ich Zorn habe, dann bin ich das Problem. Ist meine Liebe schwach? Ist meine Selbstlosigkeit schwach? Bin ich zu groß ein Egoist? Jesus ist kein Egoist. Ich will so sein wie er. Wenn du umdenkst, dann wirst du Hoffnung haben, Hoffnung auf Veränderung. Wenn du das Biblische, die biblische Wahrheit annimmst und dem Herrn so treu bleibst. Ich bin das Problem. Der Zorn in meinem Leben ist mein Problem. Es ist in meinem Herzen entstanden und es ist meine Verantwortung. Die Lösung dann liegt bei mir und dem Herrn, wie ich damit umgehe. Nächste Woche wollen wir genauer anschauen, indem wir das Leben von Mose anschauen und ein Fallbeispiel betrachten, wie Mose mit seinem Zorn umgegangen ist. Eine Situation kam in seinem Leben vor, das ihm extrem missfallen hat. Und er hat falsch darauf reagiert. Und dadurch entstanden auch Probleme. Und dadurch können wir auch sehr viel lernen. Für heute ganz einfach, lass uns ehrlich sein. Zwei Dinge. Mein Herz ist das Problem, wenn ich zornig bin. Zweite Sache, Christus ist die Lösung. Jesus Christus starb am Kreuz, damit ich von meinen Sünden befreit werden kann und sogar die Schuld meiner Sünden nicht tragen muss. Das hat Jesus am Kreuz getragen. Er ist treu. Und ich will mich mit Jesus beschäftigen. Ich will mein Herz verändern lassen, damit Jesus im Mittelpunkt meines Wesens ist und nicht ich, nicht mein Ego. Weil das, was ich will, wird nur zerstören.